grüße euch. Oder sage ich Ave, wie es die Römer sagen. Weil die Römer kommen ja da immer wieder vor in unseren Geschichten. Ja, der Stefan hat das ja schon angeschnitten. Wir sind unterwegs in der Apostelgeschichte. Ja, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Es werden nur noch nach diesem Sonntag viermal wird die Apostelgeschichte drankommen und dann sind wir schon wieder fertig und haben es geschafft. Ja, in den letzten Kapiteln, da geht es um den Paulus. Den kennen wir schon, den Mann. Ja, schon lange genug sind wir mit ihm unterwegs. Und jetzt könnte man sagen, er ist auf seiner letzten, also sagen wir mal, seine letzte dokumentierte Reise, die ihn irgendwann bald einmal nach Rom führen wird. Momentan befindet er sich in Caesarea. Das ist der Sitz der römischen Behörde damals, dort in dieser Gegend, was wir vielleicht Palästina oder sonst wie nennen. Und er ist ziemlich stark bedroht worden von den Juden in Jerusalem und befindet sich jetzt in Schutzhaft, könnte man sagen. Ja, zuletzt hatte er Kontakt mit dem römischen Statthalter Felix und dessen Frau Drusilla, das war eine Jüdin übrigens, eine Königstochter sogar. Und dieser Felix besucht ihn immer wieder, auch das hat der Stefan da schon kurz angeschnitten, aber so wie sich das liest, hat er ihn nicht besucht, um jetzt mehr vom Evangelium und von Jesus zu hören, sondern er hat sich da doch ein bisschen was erhofft, was mehr so finanziell ist, also Bestechungsgeld. Also er ist nicht wirklich interessiert, der Felix, und er verschleppt den Prozess. Und wir haben in der letzten Passage im vorhergehenden Kapitel sehen wir, dass sich das 2 Jahre schon hinzieht. Ja, 2 Jahre, 2 lange Jahre. Paulus sitzt im Gefängnis. Wir wissen, dass es nicht ein schwerer Kerker war. Er hat relativ große Freiheiten genossen. Aber trotzdem werden wir überlegen, was da alles in den letzten 20 Jahren im Leben von Paulus los war. Und jetzt sitzt er da mehr oder weniger zur Untätigkeit. Verdammt, möchte ich fast sagen. Ja, ja, und nach 2 Jahren wird der Felix abgesetzt und ein neuer Statthalter mit Namen Porcius Festus, der tritt seinen Dienst an. Und jetzt, 2 Jahre nach Stillstand, ja, der Prozess ist also kein kurzer gewesen, ja, das gibt es aber auch bei uns, ja, dass etwas länger dauert. Und hier steigen wir ein in Kapitel 25 in der Apostelgeschichte. Und ich habe das betitelt mit Begegnungen. Ja, Begegnungen, das heißt, wir werden verschiedenste Personen begegnen einander in diesem Kapitel. Und so ganz nebenbei, alle diese Personen sind also historisch sehr gut belegt. Das ist also auf keinen Fall erfunden. Die hat es wirklich gegeben, diese Leute. Und da steigen wir ein und schauen uns jetzt einige dieser Begegnungen an. Ja, wir beginnen am Anfang des Kapitels Apostelgeschichte 25 und wir schauen uns einmal den Text der ersten 8 Verse an. Als Festus in der Provinz eingetroffen war, zog er 3 Tage später von Caesarea nach Jerusalem hinauf und da erstatteten die hohen Priester und die Vornehmsten der Juden bei ihm Anzeige gegen Paulus. Sie ersuchten ihn, gegen Paulus vorzugehen und baten ihn um den Gefallen, Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. Sie wollten ihn nämlich unterwegs aus einem Hinterhalt heraus ermorden. Festus jedoch antwortete, Paulus bleibe in Caesarea in Haft und er selbst wolle in Kürze abreisen. Die unter euch, die dafür zuständig sind, sagt er, die können mit hinabkommen und wenn gegen den Mann etwas vorliegt, sollten sie gegen ihn Anklage erheben. Und er hielt sich nicht länger als 8 Tage oder 10 bei ihnen auf. Dann reiste er nach Caesarea hinab. Und am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Als dieser erschien, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren und brachten viele schwere Beschuldigungen vor, konnten sie aber nicht beweisen. Paulus verteidigte sich: Ich habe weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Ja, der neue Statthalter trifft ein Antrittsbesuch sozusagen in Jerusalem steht an und sofort wird er bestürmt, gegen Paulus vorzugehen. Also es hat sich da in den letzten 2 Jahren nicht viel verändert, was die Haltung der Juden betrifft. Ein hinterhältiger Plan, den Paulus auf der Reise zu überfallen, auch der scheint uns nicht neu. Vielleicht erinnert es euch kurz, also ein paar Kapitel vorher, hat es schon einen ähnlichen Plan gegeben. Festus scheint aber im Gegensatz zu Felix doch ein eher korrekter Mann zu sein. Ja. Er lässt sich da auf nichts ein und sagt klipp und klar, Paulus bleibt in Caesarea. Und um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, was ihn selbst betrifft, er ist ja da neu, setzt er sofort eine Verhandlung an und lädt natürlich auch die jüdischen Ankläger ein. Paulus kann sich verteidigen, und wir haben es ja gelesen, er ist sich keiner Schuld bewusst, weder dass er gegen jüdische noch gegen römische Gesetze irgendwie verstoßen hätte. Er bleibt standhaft und scheint auch relativ ruhig zu sein. Er weist die unbewiesenen Vorwürfe zurück und es scheint ihm ganz einfach danach zu gehen, dass ihm in seinem Verfahren vor dem römischen Gesetz Gerechtigkeit sozusagen geschieht. Ja, so können wir das, glaube ich, einschätzen. Und dann geht es weiter. Ja, vielleicht ein kleiner Einschub, was von Bedeutung ist. Wir lesen weiter. Festus jedoch wollte den Juden einen Gefallen erweisen und antwortete dem Paulus jetzt: Willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dich dort wegen dieser Dinge richten lassen? Paulus sagte: Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers und da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich wirklich schuldig bin und etwas getan habe, was des Todes würdig wäre, weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklage gegen mich unbegründet ist, kann mich niemand ihnen ausliefern. Ich lege Berufung beim Kaiser ein. Da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete: An den Kaiser hast du appelliert, zum Kaiser sollst du gehen. Ja, der Festus versucht jetzt doch einen kleinen Schachzug. Ja, also vielleicht will er den Juden nicht gleich vor den Kopf stoßen und meint, naja, vielleicht könnte man den Prozess doch nach Jerusalem verlegen. Aber Paulus will sich nicht darauf einlassen und auch Festus hat also kein Problem, diese Idee wieder fallen zu lassen. Und Paulus sagt ganz einfach, wir haben es gelesen, ja, ich stehe vor einem römischen Gericht, sozusagen vor dem Richterstuhl des Kaisers und da ist sozusagen der römische Statthalter da in Caesarea zuständig. Und darüber hinaus sagt er jetzt, er macht von seinem Recht als römischer Bürger Gebrauch und sagt, ja, ich möchte, dass meine Sache nach Rom geht. Ja. Dass sich direkt in Rom von den kaiserlichen Behörden dort beurteilt und verurteilt oder auch nicht werde. Ja, was macht unser guter Festus? Er setzt kurz eine Beratung mit seinen Beratern an und dann kommt er zu dem Entschluss, ja gut, ja, wenn du dich auf den Kaiser berufst, dann soll es so sein. Er gibt dem Paulus das Recht, das er auch hat. Und jetzt kommen natürlich andere Fragen auf. wenn ich jetzt als Festus einen Gefangenen nach Rom schicke, zum Kaiser, dann gehört natürlich ein ordentliches Begleitschreiben mit ordentlicher Begründung dazu. Und er fragt sich, ja, was schreibe ich denn da jetzt hinein? Wie mache ich das? Ja? Dass ich da ein Begleitschreiben, was nach römischem Recht auch alles hieb- und stichfest ist, wie mache ich das, damit ich mich da nicht blamiere in Rom? Und da trifft es sich gut, ja, dass sozusagen auch von jüdischer Seite jetzt der König Agrippa seinen Antrittsbesuch anmeldet. Und da kann ja der Festus vielleicht noch ein bisschen über die Sache sich informieren. Und wir lesen weiter. Wieder andere Personen, die sich hier treffen, Festus und Agrippa. Einige Tage später trafen König Agrippa und Berenike in Caesarea ein, um Festus ihre Aufwartung zu machen. Sie blieben mehrere Tage dort und da trug Festus dem König den Fall des Paulus vor und sagte: Von Felix ist ein Mann als Gefangener zurückgelassen worden, gegen den die hohen Priester und Ältesten der Juden, als ich in Jerusalem war, vorstellig wurden. Sie forderten seine Verurteilung. Ich aber erwiderte ihnen, es sei bei den Römern nicht üblich, einen Menschen auszuliefern, bevor nicht der Angeklagte den Anklägern gegenübergestellt sei und Gelegenheit erhalten habe, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Als sie dann zusammen hier kamen, setzte ich mich ohne jeden Verzug tags darauf auf den Richterstuhl und ließ den Mann vorführen. Bei der Gegenüberstellung brachten die Kläger keine Anklage wegen solcher Verbrechen vor, die ich vermutet hatte. Sie führten nur einige Streitfragen gegen ihn ins Feld, die ihre Religion und einen gewissen Jesus betreffen, der gestorben ist und von dem Paulus aber behauptet, er lebe. Da ich mich auf die Untersuchung dieser Dinge nicht verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem gehen wolle, um sich dort deswegen richten zu lassen. Paulus jedoch legte Berufung ein. Er wollte bis zur Entscheidung des Kaisers in Schutzhaft bleiben. Daher gab ich den Befehl, ihn in Gewahrsam zu halten, bis ich ihn zum Kaiser schicken kann. Also was sind das jetzt für Leute? Auf einmal trifft der König Agrippa ein. Genauer heißt der Herodes Agrippa und schon der Zweite. Es hat vor ihm schon einen gegeben, Herodes Agrippa der Erste. Auch der ist in Apostelgeschichte schon vorgekommen, Apostelgeschichte 12. Und dort ist sein unrühmliches Ende beschrieben. Außerdem ist jetzt der König Agrippa der Zweite auch ein Urenkel des Königs Herodes, unter dessen Herrschaftszeit ja unser Herr Jesus geboren ist. Also das ist eine doch bekannte und in Judäa bedeutende Familie. Ja, Agrippa ist natürlich ein Jude, aber man weiß, der Mann, überhaupt die ganze Familie und seine Geschwister, die sind in Rom erzogen worden. Interessant, ne? Die sind in Rom erzogen worden, haben dort römische Ausbildung genossen. Und andererseits ist er natürlich Jude. Und daher, wenn es jetzt ums Verstehen von römischer Kultur geht oder jüdischer Kultur, dann sind das genau die richtigen Leute, die da in beiden Kulturen zu Hause sind. Dann steht da noch, er kommt mit Berenike. Interessanterweise ist das nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Auch die hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Ich habe da ein bisschen nachgelesen. Die Frau war mit 20 Jahren schon zweifache Witwe und ist nach den zwei Ehen ganz auch zu ihrem Bruder gezogen und hat viele Jahre bei ihm, vielleicht sogar mit ihm gelebt. Ja. Es gibt mehrfach Gerüchte, dass die Beziehung mehr als geschwisterlich war. Aber wie gesagt, es sind Gerüchte. Nun, die beiden kommen jetzt. Ja, vielleicht noch ein Detail. Der im vorigen Kapitel erwähnte Statthalter Felix, der hatte eine Frau, Drusilla. Das war die Schwester von Agrippa und Berenike. Also die sind alle miteinander irgendwie verschwägert und verbandelt, würde man heute sagen. Gut, also jetzt kommen die beiden zu Festus und dieser erhofft sich jetzt Unterstützung, ja, dass er ein bisschen mehr begreift, was da los ist. Und erklärt Agrippa auf über das bisherige Geschehen, wir haben das ja gelesen und gehört. Und interessanterweise sozusagen erwähnt er doch um das, was es dem Paulus geht. Es scheint für ihn nur am Rande, aber was hat er gesagt, der Felix? Es geht um einen gewissen Jesus, ja, von dem Paulus behauptet, er lebt. Also er hat schon gehört von der Auferstehung, der gute Festus. Ja. Paulus hat ihm das nicht verschwiegen. Aber persönlich betroffen scheint er nicht vom Evangelium. Nun, jetzt ist Agrippa mit seiner Schwester da und der Festus erhofft sich da ein bisschen Aufklärung und wir sehen dann gleich weiter der Agrippa, der beißt an. Er beißt an. Und wir sehen jetzt im nächsten Schritt die Begegnung von Festus Agrippa zusammen mit Paulus. Und Agrippa sagt jetzt zu Felix, ich würde diesen Menschen auch gern selbst hören. Festus sagt, morgen. Morgen, antwortet er, sollst du ihn hören. Und so kamen am folgenden Tag Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und betraten die Audienzhalle zusammen mit den Obersten und den vornehmsten Männern der Stadt. Auf Befehl des Festus wurde Paulus vorgeführt und Festus sagte, König Agrippa und all ihr Männer, die ihr hier bei uns seid, da seht ihr den Mann, deswegen mich die Menge der Juden in Jerusalem und auch hier bestürmt hat, mit ihrem Geschrei, er dürfe nicht länger am Leben bleiben. Ich aber konnte nicht feststellen, dass er etwas begangen hat, was des Todes würdig ist. Da er jedoch selbst an die kaiserliche Majestät appelliert hat, habe ich beschlossen, ihn dorthin zu schicken. Etwas Genaues über ihn weiß ich meinem Herrn allerdings nicht zu schreiben. Darum habe ich ihn und euch und vor allem dir, König Agrippa, ihn vorführen lassen, um nach dem Verhör zu wissen, was ich schreiben kann. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken, ohne anzugeben, was man ihm vorwirft. Nun, wir sehen, dieser König Agrippa, der interessiert sich jetzt wirklich für den Paulus. Und es ist gut möglich, dass er schon von ihm gehört hat. Wenn wir denken, der Paulus, der ist schon über 20 Jahre kreuz und quer im Römischen Reich unterwegs und auch in Jerusalem und im heutigen Syrien. Also es ist gut möglich, dass das auch bis zum König vorgedrungen ist, der schon von ihm gehört hat und jetzt hat er endlich Gelegenheit, einen dieser sozusagen Präponenten des neuen Weges, des Glaubens der Christen, da mal zu treffen und zu hören, was er zu sagen hat. Ja, und der Festus, der lässt sich nicht lumpen, der hat alles zusammengerufen, was Rang und Namen hat, also nicht nur er selber, sondern auch seine Offiziere und wichtige Leute aus der Stadt, alle hat er die zusammengerufen. Der König Agrippa kommt noch mit großem Gepränge, also zeigt alles, was er hat und kann und dann wird denen ein kleiner Gefangener vorgeführt. Das ist unsere Situation. Ja, und Festus informiert kurz die Leute, die da versammelt sind, was da jetzt ablaufen soll. Der eigentliche Auftritt des Paulus, da muss ich euch vertrösten, das kommt nächsten Sonntag. Jetzt sehen wir nur sozusagen den Einstieg, wo Festus die Leute vorbereitet und dann erst später hat Paulus Gelegenheit, selbst das Wort zu ergreifen. Was unser Kapitel 25 betrifft, da kommen wir schon langsam zum Schluss. Was können wir da noch sozusagen ablesen, was können wir mitnehmen? Was wir bemerken, ohne dass es dasteht, ja, wir bemerken, wie Gottes Ankündigungen sich bewahrheiten und verwirklichen. Jesus hat im Matthäus-Evangelium zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet vor Statthalter und Könige geführt werden, um als Zeugen für mich auszusagen. Diese Aussage, ja, ist ein bisschen mehr als 30 Jahre her zu dem Zeitpunkt. Jetzt sehen wir, jetzt wird es Wirklichkeit. Jetzt tritt Paulus vor den Statthalter und vor einem König. Und auch Paulus selbst hat es mehrmals von Jesus persönlich bestätigt bekommen. Bei seiner Bekehrung, dass er ein Zeugnis sein soll für viele. Und auch später in Jerusalem. Wir haben das auch, glaube ich, im 23. Kapitel, ja, haben wir das angeschaut. Auch da wird noch einmal bestätigt, du sollst ja, vor dem großen Zeugnis ablegen. Und bis zum Kaiser kannst du kommen. Ja, Paulus wird selbst mehrmals ermutigt, dass er wirklich auf dem richtigen Weg ist. Also nicht nur einmal, mehrmals, ja, erscheint ihm Jesus in einer Vision und ermutigt ihn und bestätigt seinen Auftrag. Ja, und auch wenn er jetzt in Gefangenschaft ist, 2 Jahre hat sich wenig getan. Und trotzdem, er ist genau dort, wo Gott ihn haben will. Er ist genau dort, wo Gott ihn haben will. Und Gott schenkt ganz einfach Möglichkeiten. Ja, er schenkt Möglichkeiten, ja, durch diesen Wechsel des Statthalters, ja, kommen die Juden noch einmal zum Paulus. Noch einmal kann er sich verteidigen. Noch einmal können sie das Evangelium hören. Hätten sie vielleicht diese Chance noch gehabt, ja, wenn die Statthalter nicht gewechselt hätten? Wäre es vielleicht noch zu einer Konfrontation gekommen? Hätten sie noch eine Chance bekommen? Sie haben eine bekommen. Ja, und auch der Statthalter Felix und bei uns in unserem Kapitel der Statthalter Festus. Sie kriegen Gelegenheit, das Evangelium zu hören. Und auch der jüdische König Agrippa und seine Schwester Berenike. Wir werden sehen, sie werden Paulus sehr aufmerksam zuhören. Und sie werden ihnen vielleicht ins Herz, und er wird ihnen vielleicht ins Herz sprechen, aber das ist eine andere Geschichte. Und aus dem ganzen Bericht sehen wir, dass Paulus letztendlich, der scheint ganz locker geblieben zu sein. Ja, ganz ruhig. Ja, wir lesen nicht, dass er sich irgendwo geärgert hätte oder aufgebracht oder panisch gewesen wäre, wenn nichts weitergeht. Ja, er ruht in Jesus. Und diese Ruhe in verschiedensten Lebenslagen, ja, das kann auch für uns, aber wenn es nicht so dasteht in dem Kapitel, kann auch für uns eine Ermutigung sein. Und manche von uns, ja, bei denen ist alles andere als ruhig. Wir kennen einander ein bisschen und wissen ein bisschen was voneinander. Es ist nicht immer ruhig und wir brauchen aber innere Ruhe. Und wie Woher kommt die? Die Ruhe kommt von Jesus, so wie es auch der Paulus gehabt hat. Er ist angegriffen worden, es gab Missverständnisse, aber er weiß, woran er ist. Und Jesus selbst sagt schon, ja, nehmt mein Joch auf. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und er will uns Ruhe schenken für unsere Seele. Und ich glaube, das ist ein Satz, ich meine, der begleitet mich schon lange. Ruhe für die Seele. Wer wünscht sich das nicht? Und bei Jesus gibt es das. Amen.